Das ist ja ein bisschen traurig, wenn man mal in Deutschland auf die Zahlen guckt, was den Frauenanteil in MINT-Studiengängen, sei es Mathe, Physik, aber auch eben Informatik angeht. Der ist ja im Vergleich zu anderen Ländern weltweit ist der unglaublich niedrig. Da schwankt manchmal so um die 20%. Und das ist eben genau die Chance für solche Studiengänge wie bei uns. Wir sind eben eine Mischung aus kaufmännischen, betriebswirtschaftlichen Kompetenzen und Tech-Skills. Und wir schaffen das eben, einen Frauenanteil von um die 40% in unseren Studiengang zu bekommen und sind da eben sehr, sehr stolz drauf, dass wir, wenn junge Frauen zu uns kommen, sagen, Mensch, kann ich mir das zutrauen? Ihr habt ja auch Programmierkurse, ihr habt ja auch Data Analytics Kurse, dann sagen wir denen, wir helfen euch, ihr schafft es, ihr könnt euch da reinfuchsen und macht einfach mal.
Stellen Sie sich vor, Sie hätten viele Orte in der Welt bereist, in den unterschiedlichsten Disziplinen geforscht und Innovationen auf den Weg gebracht, die die Zukunft prägen. So ist es bei meinem heutigen Gast. Sie begann ihre Reise in den Geistes- und Wirtschaftswissenschaften, von der Bodenseeregion bis nach Austin, Texas und Yale, mit einem besonderen Fokus auf die arabische Welt. Doch das war erst der Anfang. Mit einem Executive MBA an der EI University in Madrid erlebte sie einen Wendepunkt. Sie entdeckte, wie spannend und praxisnah BWL sein kann. Ja, also das sollten mal viele bei uns entdecken. Das ist wirklich, da ist noch Luft nach oben. Internationale Case Studies und der Wechsel in die Unternehmenswelt eröffneten ihr dadurch eine neue Perspektive. Sie wurde Unternehmensberaterin, arbeitete bei einer McKinsey-Ausgründung und begleitete den Börsengang eines Startups. Doch das war ihr immer noch nicht genug. Sie wollte verstehen, wie Innovation in großen Unternehmen denn wirklich passieren kann. Wie entsteht das? Also tauchte sie tief in die Startup-Welt ein, skalierte Unternehmen und setzte digitale Konzepte um, wie beispielsweise bei Roadsurfer, einem der größten Campervan-Betreiber Europas. Doch ihre Leidenschaft für Bildung führte sie schließlich zurück in die Wissenschaft. Als Professorin an der Technischen Hochschule Rosenheim teilt sie ihre Vision einer neuen Art des Lernens. Eine Art des Lernens, die Disziplinen sprengt und Innovation fördert. Somit ist sie Gründungsprofessorin für E-Commerce am neuen Digitalcampus. Ein Ort, der Tech, Design, BWL und Entrepreneurship vereint. Female und Future. Das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, wie wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. Begrüßt mit mir Professorin Dr. Julia Dittrich, Pionierin im Digital-Business und E-Commerce. Julia, wow, meine längste Einleitung, aber da ist so viel passiert bei dir, das musste alles rein. Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, Nadine, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Es ist toll, hier zu sein.
Jetzt haben wir ja gehört, dass dein Fokus und auch deine große Leidenschaft im Bereich Entrepreneurship liegt. Was macht denn deiner Meinung nach ein guter Unternehmer? Was braucht es da für Skills? Was braucht es da für Mindsets? Und kriegen wir das im deutschen Bildungssystem hin?
Ja, danke für die tolle Einstiegsfrage. Das ist einer meiner sozusagen ja, Lieblingsthemen. Ich würde mal von zwei Seiten her antworten. Zum einen so ein bisschen aus der Fachseite, was gibt's da auch für Studien zu? Und dann einfach auch aus meiner ganz persönlichen Erfahrung aus 10 Jahren Startup. Also in der Entrepreneurship-Literatur gibt's immer so wunderbare Frameworks, die sagen, was muss denn ein Entrepreneur können? Und da geht man typischerweise von 3 Dingen aus. Also zum einen so dieser ganze Bereich visionär Kreativität, der muss natürlich erstmal oder die Entrepreneurin erstmal auf die richtige Idee kommen. Dann gibt es so einen zweiten Bereich, der nennt sich in diesen Frameworks oft Resources. Also das sind Wissensdinge, die die Entrepreneure drauf haben. Da wird dann oft auch von Financial Literacy gesprochen. Die müssen natürlich auch so ein bisschen zahlenaffin sein. Die müssen kaufmännisch getrieben sein. Und dann gibt es einen dritten Bereich, kann man, sage ich mal, platt sagen, das Machertum. Die müssen Action auf die Straße bringen können. Die müssen Teams bewegen, die müssen Drive haben, die müssen mal auch über Hindernisse drüber stoßen können. Und du hast ja so ein bisschen gefragt, wie schaut es denn da eigentlich in Deutschland und der deutschen Bildungswelt aus? Also ich glaube, wir sind in diesem ersten Bereich Visionen, sind wir gar nicht so schlecht unterwegs. In diesem zweiten Bereich Ressourcen fehlt mir ganz, ganz oft die starke Tech-Affinität, die heute Unternehmer, Unternehmerinnen auch brauchen. Das ist einfach noch nicht stark genug in die verschiedensten Studiengänge mit eingebaut. Und der dritte Bereich, diese Macherattitüde, das ist das, woran wir einfach wirklich brutal in Deutschland arbeiten müssen. Weil wir haben an den Unis und Hochschulen haben wir viele tolle technologische Innovationen, aber es klappt dann ganz oft nicht, die in den Markt zu bringen und wirklich, sage ich mal, auch Kohle damit zu machen, ganz konkret.
Absolut. Also dieses Identifizieren von Geschäftsmodellen. Also ich meine, wir haben AI entwickelt. Dann ist mein Geschäftsmodell eingefallen. Meine lieben Deutschen. Das schaffen wir beim nächsten Mal. Du hast ein gutes Stichwort genannt, welche Industrieexpertise wir haben. Und dass wir genau diese tiefe Industrieexpertise, wo wir auch Weltmarktführer in so Nischensegmenten sind, dass wir das nutzen und da gucken, wie können wir mit KI die nächsten Schritte gehen. Und es ist ja tatsächlich so, dass wir in der MedTech-Branche Innovationsführer in Europa sind, als Deutschland. Und ich habe eine Session gemacht, tatsächlich eine Folge mit tollen MedTech-Startups, weil ich das auch so einen spannenden Bereich finde. Da müssen wir natürlich mit der Regulatorik noch ein bisschen arbeiten, dass die da auch mitgehen, dass sie das KI nennen dürfen und da wirklich algorithmusbasiert Entwicklung für uns Menschen entwickeln können. Das ist so ein spannender Bereich. Und ich war beim Deutschen Innovationspreis und da gibt's ja wirklich auch den gehypten Startup-Founder für die KI, die wir in Deutschland entwickeln, die genau darauf eingeht, dass wir nicht einfach nur wahllos Internetseiten durchsuchen und daraus was generieren, sondern dass wir spezifisch auf ein Industrie-Know-how Algorithmen entwickeln, um da nach vorne zu gehen. Und ich glaube, da ist diese große Chance, die du angesprochen hast.
Ja, absolut. Und ich glaube, der du hast es genannt, sozusagen das Durchsuchen von unglaublichen Mengen an Wissen, das ist genau eine der Kernanwendungen aus meiner Sicht, wo generative KI wird Wert schaffen können. Viele der Unternehmen haben riesige interne Datenbanken, die aber ganz schwer zu durchsuchen sind, wo Mitarbeitende viel, viel Zeit verbringen, die richtigen Dinge rauszufieseln. Und das wird sicherlich ein ganz wichtiger Anwendungsfall sein.
Jetzt hast du gesagt, wir brauchen mehr Tech-Verständnis und lass uns das in die Studiengänge bringen. Jetzt hat man ja meistens so im Hinterkopf so dieses Mega-Coder-Brain, wenn man von Tech spricht. Wie wichtig ist es denn aus deiner Sicht, dass wir dann ein breiteres Verständnis haben, dass wir Technologie als Anwendungsmodul sehen und dass da auch Leute, die nicht hardcore coden können, wirklich Mehrwert leisten können?
Also grundsätzlich ist es immer noch so, dass wir diese Hardcore-Coder-Brains natürlich auch noch brauchen. Und gerade auch, wenn es um die Entwicklung von KI-Modellen geht, dann braucht es diese Art von ausgebildeten Menschen. Es gibt aber darüber hinaus, und das ist mir viel zu wenig präsent in der Diskussion, wahnsinnig viele Rollen in Unternehmen, die digital affin sein müssen, aber nicht mehr selbst programmieren. Genau diese Entwicklung wird durch die künstliche Intelligenz beschleunigt. Also man sieht eben, dass man mit künstlicher Intelligenz ganz, ganz anders programmiert, dass es viel, viel stärker eine Nutzung von No-Code, Low-Code-Anwendungen gibt. Und das sind eben genau diese ausgebildeten Menschen, die verstehen müssen, was ist der Wert von Daten, was ist der Wert von digitalen Anwendungen, die aber eben nicht mehr Codezeile für Codezeile selber programmieren, sondern vielleicht zusammen stöppeln und so weiter, die als Produktmanager unterwegs sind, die als Manager den Wert von Daten verstehen, die datengetriebene Analysen lesen können. Und das ist eben genau etwas, was wir so in unseren Studiengang ganz, ganz direkt eingebaut haben.
Das ist wunderbar, weil man verliert so auch ein bisschen die Angst, oder? Als Normalo in Anführungszeichen, dass man da auch was versteht, dass man was zusammenbringt, dass man ein Ergebnis entwickeln kann, das eine technologische Komponente hat, ohne da so tief drinstecken zu müssen.
Absolut. Und es gilt insbesondere für uns Frauen. Das ist ja ein bisschen traurig, wenn man mal in Deutschland auf die Zahlen guckt, was den Frauenanteil in MINT-Studiengängen, sei es Mathe, Physik, aber auch eben Informatik angeht. Der ist, ja, im Vergleich zu anderen Ländern weltweit ist der unglaublich niedrig. Der schwankt manchmal so um die 20%. Und das ist eben genau die Chance für solche Studiengänge wie bei uns. Wir sind eben eine Mischung aus kaufmännischen, betriebswirtschaftlichen Kompetenzen und Tech-Skills. Und wir schaffen das eben, einen Frauenanteil von um die 40% in unseren Studiengang zu bekommen und sind da eben sehr, sehr stolz drauf, dass wir wenn junge Frauen zu uns kommen und sagen, Mensch, kann ich mir das zutrauen? Ihr habt ja auch Programmierkurse, ihr habt ja auch Data Analytics Kurse, dann sagen wir denen, wir helfen euch, ihr schafft es, ihr könnt euch da reinfuchsen und macht einfach mal.
Hervorragend, ja genau. Und ich habe das auch erlebt in der Gründerszene, da sind viele Frauen, die diese Tech-Affinität haben, durch dieses Entrepreneurship, was uns triggert, wo wir so unsere Ideale und unsere Ideen verwirklichen können, dann gehen wir auch diesen Schritt und sagen, okay, und wir embracen Tech, weil uns das hilft, diese Idee nach vorne zu bringen. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Vehikel, uns da auch vielleicht so ein bisschen selber an der Nase entlang zu führen, dass wir da den Mut aufbringen, das zu machen. Und ich bin ziemlich sicher, von den Ergebnissen sieht man keinen Unterschied, oder? Am Ende der Results von Männern und Frauen?
Absolut nicht. Also ich glaube fest daran, dass Begabung und Fähigkeiten sind einfach in so einer Glockenkurve gleich verteilt über die Menschen. Es gibt genauso viele Frauen, die technisch-analytische Skills haben wie Männer, und es geht da an ganz vielen Stellen eher um das Selbstvertrauen. Glaube ich, dass ich das schaffe? Und ja, dann gibt es leider auch bei uns einfach immer noch in der Gesellschaft so eine gewisse, ja, Mathe ist uncool, Technik ist uncool, Haltung, und es hält eben dann manchmal auch Schülerinnen oder ab, die eigentlich vielleicht da sogar eine Affinität verspüren und es können, diese Studiengänge zu wählen.
Absolut, und man ist ja dann auch im Klassenverbund ein bisschen so außen, wenn man sagt, okay, ich mag Mathe und nicht Deutsch und Französisch und Englisch. Ich fand Mathe auch immer viel besser. Mit diesen Axorte Graf und Axorte Gü, das war nix. Ja, aber das ist so ein zentrales Thema. Es gibt nämlich auch eine Studie, die belegt, dass wir in Deutschland da einen Mindset haben, den wir sonst in Europa und in der Welt gar nicht vorfinden. Dass Mädchen Mathe nicht können und Tech nicht können. Das haben nur wir so einen Mindset und so einen Glaubenssatz, glaube ich.
Ja, das ist ganz interessant. Also da gibt es verschiedene Studien. Das ist sozusagen nicht mein Beritt wissenschaftlich, aber ich lese damit mit Interesse das, was Kollegen, Kolleginnen dazu erarbeiten, dass es offenbar auch eine Korrelation gibt, je wirtschaftlich erfolgreicher Länder sind, dass Frauen wieder in diese eher klassischen Felder reingehen. Also ein ähnliches Phänomen sieht man interessanterweise auch in Skandinavien, wo wir eigentlich immer das Gefühl haben, Mensch, die sind uns gut voraus. Also das ist sicherlich was man auch sich angucken muss und empirisch da einfach nochmal tiefer schürfen muss, warum das so ist, dass junge Frauen eben bei uns zurückhaltender sind, was diese technischen Fächer angeht.
Ah, da bin ich dabei. Also das müssen wir ändern, auch wenn ich zwei Jungs habe, die voll in die Tech-Richtung gehen. Jetzt haben wir ja auch gerade bei euch viele internationale Studierende. Und wir haben da ein Riesenpotenzial. Wir sind laut OECD auf Platz Nummer 3 weltweit bezüglich der Anzahl von international Studierenden. Wie können wir denn dieses Potenzial heben?
Ja, danke, liebe Nadine, dass du genau dieses Thema hier mal sozusagen auf die Platte bringst. In der Tat, die Studie, auf die du verweist, die ist ganz spannend, weil wir haben da eben Australien vom 3. Platz verdrängt.
Und wir haben noch nicht mal einen Meer, meine Lieben.
Und nicht so schön warme Sonne wie in Australien. Ja, das ist sehr interessant. Und zwar, das betrifft gar nicht nur, wie manchmal eben gedacht wird, die Austauschstudenten. Die sind in diesen Zahlen gar nicht drin, sondern Menschen, die ihren Hochschulabschluss, also beispielsweise ihr Abitur, ihr A-Levels oder wie das in den verschiedenen Ländern heißt, außerhalb Deutschlands gemacht haben und dann für ein komplettes Studium nach Deutschland kommen. Und das waren im letzten Jahr fast 400.000 Menschen, die eben hier als sogenannte Bildungsausländer, wie der Terminus Technicus heißt, hier in Deutschland studieren. Und das Potenzial, was diese Gruppe birgt, das ist oft noch gar nicht erkannt. Die sind nämlich überproportional auch genau in technischen Fächern, in MINT-Fächern. Das sind oft hoch engagierte Studierende, die sich hier durchgeboxt haben. Und ja, vielleicht sprechen die noch nicht akzentfrei Deutsch, aber die haben eine tolle Ausbildung hier bekommen. Da gibt es leider wirklich noch sehr, sehr viel zu tun, dass man die einfach noch besser, noch zügiger in den Arbeitsmarkt, in Praktika reinbekommt. Und sehen wir auch genau diese Themen bei uns am Campus in unserem englischsprachigen Studiengang.
Da reden wir von Fachkräftemangel. Wir reden davon, dass wir genau diese Top Brains, weil das sind ja schlaue Leute, die hierher kommen, die diesen Weg schaffen und die ganzen Qualifikationsvoraussetzungen, die bringen müssen, die haben ja oft hohe Hürden, damit die bei uns studieren können. Und das lassen wir dann fast ungenutzt. Das ist doch total schade.
Ja, und das ist tatsächlich, also das ist so ein bisschen ein zweiseitiges Thema. Also die Unternehmen sind da manchmal noch sehr, sehr zurückhaltend, wenn jemand noch nicht perfekt Deutsch spricht. Das ist oft eine große Hürde. Auf den Seiten der Studierenden gibt es manchmal auch ein Unverständnis für, was ist denn der deutsche Arbeitsmarkt? Was sind auch verschiedene Typen von Firmen? Wir haben da jetzt zusammen, das mache ich mit dem Kollegen Professor Markus Westner von der OTH Regensburg, haben wir ein ganz, ganz großes Projekt gestartet und da auch Förderung für bekommen. Wir bieten für weitere 10 bayerische Hochschulen ab nächsten Herbst einen Online-Kurs, einen VHB-Kurs an, der sich genau darauf richtet, Employability Skills, also diese Fähigkeiten, die internationale Studierende brauchen, zusätzlich zu ihren Fachkompetenzen, um gut in deutsche Firmen hineinzukommen und dort, sag ich mal, auch gut zu performen. Einen solchen Kurs bieten wir an, weil wir merken eben, wie du genauer gesagt hast, Nadine, es ist paradox, da sind Menschen da, die Fachskills mitbringen, da sind Unternehmen, die händeringend solche Menschen suchen und die beiden Seiten kommen nicht schnell genug, nicht effizient genug zusammen.
Also ich habe mich da jetzt nicht wissenschaftlich damit beschäftigt, aber so meine Wahrnehmung ist, dass andere Länder das Problem nicht so haben, oder?
Ja, also zumindest die, die eine lange Tradition haben. Also wir haben da natürlich für unseren Kurs, haben wir uns dann natürlich insbesondere auch UK, also Großbritannien und auch Australien angeguckt. Die haben eine ganz lange Tradition, wo die sowohl solche Ansätze, Frameworks, Best Practices teilen an den Hochschulen, wie das eben genau gelingt, diese Employability zu schaffen. Da sind wir tatsächlich in Deutschland brutal hinterher. Und das ist so ein bisschen eben schade, weil wir gerade da so toll eigentlich unterwegs sind, dass wir diese Menschen zum Studium anziehen und wenn die dann hier sind, einfach nicht genügend machen, um die zu halten.
Spannend, ja. Ein riesengroßer Schatz auch wieder. Ich meine, wenn wir noch mal ein bisschen zurückkommen zu dir. Du hast während deiner Elternzeit den MBA gemacht. Und auch da bist du sozusagen an Systemgrenzen mal wieder gegangen. Du liebst es, das ja zu sprengen und neue Wege zu gehen. Das haben wir in den beiden Bereichen jetzt erlebt. Und auch dort hast du Grenzen erlebt und deine Erfahrung gemacht. Erzähl mal ein bisschen davon.
Ja, das ist auch so ein spannendes, schönes Thema und was ja auch so ein bisschen auf das Thema Fachkräftemangel einzahlt. Also wie schaffen wir es, Frauen, die auch Kinder bekommen, auch weiterhin im Arbeitsmarkt zu halten? Und ich habe diesen Executive MBA zu einem Zeitpunkt gemacht, als ich wusste, dass in dem Startup, in dem ich tätig bin, die zwei Gründer irgendwann das Unternehmen dann verlassen werden. Das hatte dann einen bestimmten Reifegrad erreicht und irgendwann ein externes Management reinkommen wird. Und ich hatte da auch die Person kennengelernt und das war sehr klar, auch schon die ersten Fragen, die ich da bekommen habe. Willst du dann Teilzeit arbeiten? Und nee, also Führungspositionen und Mütter, das konnte er sich gar nicht vorstellen, war mir total klar, so ich muss hier was tun, dass ich mir hier auch nach meiner Elternzeit Optionen schaffe. Man sieht auch das in den Daten, das ist einfach der krasseste Karriereknick für Frauen immer noch, aus verschiedensten Gründen. Und ich habe mich dann entschieden, einfach auch, weil ich da total Lust drauf hatte, ein Executive MBA an der IE University zu machen. Das ist ein wahnsinnig tolles Studienprogramm mit Menschen aus allen Kontinenten. Das ist zum Teil digital und man trifft sich dann immer wieder für On-Site-Phasen weltweit in Los Angeles, in Singapur, in São Paulo und natürlich in Madrid, wo die IE sitzt. Und ich habe dann festgestellt, also ein MBA kostet natürlich doch eine Stange Geld. Das ist eine private, sehr, sehr anerkannte Hochschule. Die IE gehört unter den Top 10 Executive MBAs weltweit. Das heißt, ich musste einen Kredit aufnehmen und war dann aber ja schon in meiner Elternzeit gerade eben und habe gemerkt, ich bekomme überhaupt gar keinen Studienkredit mehr. Ich habe als Frau in der Elternzeit denselben Status wie ein Hartz-IV-Empfänger. Und es war für mich damals ein unheimlicher Schock. Ich habe dann natürlich über verschiedene Wege dann doch diesen Bildungskredit bekommen. Und der MBA war, wie du es vorhin in der Anmoderation gesagt hast, für mich wirklich so ein Game Changer, weil ich auch gemerkt habe, wie toll so eine Art von Hochschule auch funktioniert. Wir haben hunderte von Praxiscases da gemacht und so weiter. Das war so mein Weg dann. Ich wusste, irgendwann habe ich Lust, wieder an die Hochschule zurückzugehen. Aber trotzdem, das ist immer noch steinig für Mamas in der Elternzeit, einfach solche abenteuerlichen Dinge auch zu wagen.
Also großer Outcry, oder? Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir dann in diesen Status da reinrutschen. Und ich glaube, da haben wir alle unsere Geschichten erlebt, wenn wir dann in Elternzeit gehen. Und auch wenn wir nur ganz kurz in Elternzeit, ist ja egal, wie wir es machen, wir haben danach eine riesengroße Hürde, die uns auferlegt wird. Und man fragt sich wirklich, warum. Weil ich habe ein Kind bekommen und nicht mein Gehirn abgegeben. Aber irgendwie im System rutschen wir da in so eine, nee, ich will es genauso sagen, in eine Falle rein, finde ich.
Und also es hat sich, man muss positiv sagen, es hat sich schon wahnsinnig viel verbessert. Das ist ja doch jetzt auch einige Jährchen schon her, diese Geschichte bei mir. Also es ist deutlich besser geworden. Ja, trotzdem gibt es da immer noch viel Vorbehalte und dann nur eine kleine Anekdote reinzubringen. Mir wurde gesagt, ja, beim ersten Kind, du wirst sehen, das schaffst du dann alles nicht mehr und du verlierst auch die Interesse an der Arbeit, hat alles nicht gestimmt. Dann kam das zweite Kind, da wurde mir wieder gesagt, oh, beim zweiten Kind wird alles anders. Beim ersten Kind ging das zwar alles noch. Und ja, ich kann da einfach wirklich nur alle Frauen, die jetzt gerade zuhören und überlegen, ob das klappt, Nachwuchs und ja, spannende Tätigkeit, einen spannenden Beruf zu verbinden, total ermutigen, lasst euch da nicht den Schneid abkaufen. Das ist möglich. Es gibt da ganz viele verschiedene Varianten. Jeder muss da so ein bisschen seinen individuellen Weg finden, aber bitte nicht entmutigen lassen.
Ein tolles Statement. Unterschreibe ich zu 1000% auch aus meiner eigenen Erfahrung. Und das spiegelt sich auch wieder positiv im Familienleben wieder. Und die Kinder haben auch nochmal was anderes, wo sie drauf gucken und andere Anreize. Also ich erlebe es jetzt mit diesem Harvard-Studium. Das interessiert die total, wie wir da jetzt mit Zirkularität, wie wir da neue Geschäftsmodelle entwickeln können. Die fragen da echt nach und das prägt dann auch unser Abendessen-Gesprächsthema. Und dann kommen wir da mal weg von Vokabeltestnoten und zu Dingen, die wirklich relevant sind. Also Ladies, go for it. Oh Julia, also immer wenn wir zwei uns treffen, liebe Zuhörerin, ich muss es erzählen, nach 3 Stunden gucken wir auf die Uhr und sagen, okay, warte, wir sind eigentlich immer noch nicht durch, wir könnten noch weiter. So ist es auch jetzt wieder. Es ist so herrlich, wie wir uns die Bälle zu spielen und wie wir so breit auf die Welt schauen. Das finde ich total inspirierend. Und jetzt will ich noch wissen, was wünschst du dir für die Zukunft?
Boah, krasse Frage. Ja, ich glaube, ich würde sagen, so im Kleinen glaube ich, dass wir im Moment in Deutschland aus dieser miesepetrigen Stimmung wieder rauskommen, die sich gerade so überall durchzieht, die ich einfach an allen Ecken und Enden so ein bisschen wahrnehme. Und ich glaube, wir leben immer noch in so einem unglaublich tollen Land mit so viel Chancen. Und ich glaube, wir haben einfach die Verpflichtung und auch so, ich glaube, da bin ich fast so ein bisschen patriotisch, hier aus diesem Land mit diesen ganzen Chancen was zu machen und auch nicht zu sagen, oh, hier ist alles doofe, ich gehe jetzt lieber in die Sonne und emigriere irgendwo hin, sondern ich mache hier was draus, wir können das alles hier noch rumreißen und ja, einfach auch so ein bisschen Spaß wieder haben und da rauskommen aus dieser Stimmung.
Oh, ein wunderbarer Wunsch. Mit Freude die Schätze heben, die wir angedeutet haben. Buddelt ein bisschen tiefer, ihr findet sie alle und übernehmt Verantwortung. Gestaltet mit Julia und auch ich gehen da mit großer Freude voran und wir freuen uns für jeden, der dabei ist. Und wenn ihr sagt, ja, ich will, dass so Frauen wie Julia hier eine Sichtbarkeit bekommen und ich unterstütze diesen Podcast, dann hinterlasst bitte einen Like, schreibt eine Rezension, das ist die Währung des Algorithmus. Ich mache das hier ohne Geschäftsmodell. Das ist die Währung, die zählt. Und dann heißt es in 2 Wochen wieder Femcha, wie Frauen in die Zukunft führen. Julia, toll, dass du da warst.
Liebe Nadine, vielen Dank. Es war eine Freude.